Bekannte Unternehmensskandale, überforderte Manager, historische Pleiten. Die Geschichten von grandios gescheiterten Gesellschaften und dem tragischen Schicksal ganzer Konzerne in Corporate Crash. Anything goes. Seid herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Corporate Crash. Es ist schön, sowohl euch als auch dich, lieber Daniel, wieder begrüßen zu können.
Ah, hallo, ja. Das fängt ja schon gut an heute.
Fängt richtig gut an. Es wird sich heute auch wieder im weiteren Sinne um die Automobilbranche, Superlative und den scheinbar allgegenwärtigen Familienclan der Porsches drehen, zumindest jetzt gleich zum Beginn. Wolfgang Porsche nämlich war es, der sich wie folgt äußerte, als sich der heute vorgestellte Skandal anbahnte. Schade, dass immer nach etwas Negativem gesucht wird. Für mich sind die Zahlen nicht so relevant. Das ist für mich persönlich aus dem Bauch heraus eine sehr sympathische Äußerung. Der Porsche-Aufsichtsratschef ist zu dem Zeitpunkt jedoch auch im VW-Aufsichtsrat tätig und das vermeintliche Lieblingsauto der Deutschen, der VW Golf, und die Abstimmungsergebnisse zu dessen Kür werden die Vertrauenskrise auslösen, über die wir heute sprechen. Denn gerade bei Wahlen spielt neben der Anzahl der Stimmen auch deren statistisch einwandfreie Auswertung bekanntlich eine tragende Rolle. Die Mobilität und die Autos, wie wir sie kennen, unterliegen einem radikalen Wandel. Das Auto wird sich in den kommenden Jahren vermutlich stärker entwickeln als in den vergangenen 100 Jahren. Bei Jaguar werden ab 2025 ausschließlich Elektroautos gebaut. Porsche beruft sich im Wandel auf seine Ideale, auf seinen exklusiven Zauber. Ebenfalls von Idealismus, Fortschrittsgedanken und Leidenschaft motiviert, trafen sich im Mai 1903 25 junge Männer aus ganz Deutschland in Stuttgart, um die Deutsche Motorradfahrervereinigung zu gründen. Die Gründungsurkunde lässt in Frakturschrift verlautbaren, dass es in Anbetracht der Tatsache notwendig ist, die Vorurteile und Hindernisse, welche vielerseits wie allem Neuen, so auch dem Motorrad entgegengebracht werden, zu bekämpfen. Aus der Motorradvereinigung wurde bereits 8 Jahre später der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC. Heute ist er der größte Automobilclub der Welt. In den Anfängen galt es, die motorisierten Neuerungen auf der Straße zu verteidigen. Der reaktionäre, aber weniger visionäre letzte deutsche Kaiser postulierte ja bekanntermaßen: Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich kann mich da ja für beides ganz gut begeistern. Wie hat sich das Vereinsrecht in Deutschland eigentlich etabliert bzw. entwickelt, Daniel? Da sich der Motorradclub mit Vereinigung betitelte, stellte ich mir die Frage nach der begrifflichen Abgrenzung von Vereinigung, Verein und Verband.
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich möchte auch nicht, dass die Zuhörer jetzt sofort schon abschalten nach den ersten paar Minuten. Also es ist ursprünglich so, dass das allgemeine preußische Landrecht von 1794 den Untertanen Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zugestanden hat, aber sie durften sich nicht politisch betätigen. Und sagen, das Vereinswesen, das wir kennen, das ist mit der Industrialisierung eng verknüpft. Da traten also die ständischen Korporationen eher in den Hintergrund und die Vereine traten in den Vordergrund. Das heißt, so 19. Jahrhundert, da entstanden viele Vereinigungen, Gesellschaften, Bünde und so weiter. Dann gab es zum ersten Mal ein Reichsvereinsgesetz, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist dann später ins Vereinsgesetz überführt worden von 1964. Das regelt aber heute die ganzen Vereinsverbote und ist eigentlich gar nicht für uns relevant, sondern der Verein, über den wir sprechen heute, das ist eine Personenvereinigung, die auf Dauer angelegt ist und die einen bestimmten Zweck verfolgt, und zwar unabhängig davon, wie viele Mitglieder und welche Mitglieder sie hat. Das ist im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, steht das drin. Da gibt es auch verschiedene Vereine, die unterschieden werden. Den wirtschaftlichen Verein, den nichtwirtschaftlichen Verein, der rechtsfähige und der nicht rechtsfähige Verein. Und der Verein, wenn wir über einen Verein sprechen, ist eigentlich der sogenannte Idealverein. Das ist der nichtwirtschaftliche Verein, also eine Vereinigung von Personen, die einen Zweck verfolgen, der nicht in erster Linie wirtschaftlich ist. Und das ist aber auch was anderes als eine Steuerbegünstigung. Das ist nochmal etwas anderes. Also auch ein nichtwirtschaftlicher Verein muss nicht unbedingt gemeinnützig oder steuerbegünstigt sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Vereinen, aber wenn wir von einem Verein sprechen, dann sprechen wir eben von dem klassischen eingetragenen Verein, also dem Vereinsregister, der Grundform sozusagen der Kapitalgesellschaften, genauso wie die Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Grundform der Personengesellschaften ist. Das heißt, es gibt einen beim Verein, eine Mitgliederversammlung, es gibt einen Vorstand, es gibt optionale Organe, so einen Beirat oder einen Vereinsrat, wie man das auch immer bezeichnen will. Das ist also der Verein, und bei Verbänden, das sind keine eigene, das ist keine eigene Rechtsform wie der Verein, sondern so bezeichnen wir im Grunde genommen Massenorganisationen, die eine bedeutende Stellung im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen oder auch politischen Bereich haben. Und die meisten Verbände sind rechtlich als Vereine organisiert, aber wir nennen sie eben Verbände, weil sie eine bedeutendere Stellung haben. Wir kennen da die großen Sportverbände oder die Wirtschaftsverbände, so Bundesverband der Deutschen Industrie oder so, aber auch das Rote Kreuz oder auch Sozialverbände, Deutscher Mieterbund und so weiter. Das sind eben Verbände.
Ja, so bedeutend aufgestellt war unser Club anfangs gewiss nicht. Manuel Thalsen, Professor für Betriebswirtschaftslehre, bezeichnete die Gründungstruppe als Selbsthilfegruppe aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Hiervon kann heute jedenfalls nicht mehr die Rede sein. Der ADAC belegt mit derzeit über 21 Millionen Mitgliedern den zweiten Platz der mitgliederstärksten Verbände in Deutschland. Dicht hinter dem Deutschen Olympischen Sportbund, der ja alle Mitglieder der Sportvereine umfasst, und gefolgt vom Deutschen Fußballbund mit aber auch nur knapp über 7 Millionen Mitgliedern. Ein Viertel aller Deutschen erfreut sich also einer ADAC-Mitgliedschaft. Zum Vergleich und für die Einordnung, die mitgliederstärksten Parteien schaffen nicht einmal die halbe Millionenhürde. Und im Jahr 2019 belief sich die Anzahl der Katholiken auf 22,6 Millionen, sodass die Kirche dem ADAC gerade noch den Rang ablaufen kann. Die Macht des ADAC ist dabei nicht nur in seiner zahlenmäßigen Überlegenheit begründet, vielmehr ist er Club und Konzern zugleich. Der Verein schloss das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 44 Millionen Euro ab. Wie können wirtschaftliche Aktivitäten und Gewinne in derartigem Ausmaß mit dem von dir beschriebenen ideellen und für die Mitglieder gedachten Zweck eines eingetragenen Vereins einhergehen?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass das Vereinsrecht nicht nach der Größe unterscheidet. Also egal, ob es ein Schachclub ist mit 7 Personen. Übrigens, für die Gründung eines Vereins brauchen wir mindestens 3 Personen und für die Eintragung ins Vereinsregister mindestens 7. Also das ist das Kleinste. Oder ob es sich eben um den ADAC handelt. Bei dem Idealverein kommt es nur darauf an, dass die Erzielung von Gewinnen nicht der Hauptzweck ist. Er darf also natürlich auch Gewinne erzielen, die dem, der Erfüllung des Zwecks dienen, aber es darf nicht der Hauptzweck sein, von daher ist auch egal. Zunächst mal ist noch viele Sachen, die problematisch sind, werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen. Aber grundsätzlich ist erstmal, dass er viel Geld verdient, in Anführungszeichen, nicht problematisch. Aber im ADAC ist es natürlich so, dass die Pannenhilfe im Vordergrund steht und nicht etwa Profiterzielung. Beim FC Bayern München steht ja auch die Förderung des Sports im Mittelpunkt und bei der Arbeiterwohlfahrt ja schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Dass dabei nebenbei natürlich enorme Summen verdient werden, das ist, kann man durchaus kritisch sehen. Denn dafür ist die Rechtsform des Vereins nicht ausgelegt und das zeigen ja auch immer wieder die ganzen Skandale, die wir im Non-Profit-Bereich sehen, wie eben zum Beispiel beim ADAC, wo wir heute sprechen, auch bei der AWO, aber eben auch bei vielen anderen Non-Profits, die in solchen Rechtsformen organisiert sind, die aber wirtschaftlich viel bedeutender sind, kommt es eben sehr leicht zu Gesetzesverstößen, weil eben diese Formen dafür eigentlich nicht gemacht sind, obwohl es rechtlich natürlich geht.
Um zu dem heutigen Skandal zu kommen, für den jähen Absturz des Gelben Engels im Jahr 2014, also 111 Jahre nach Gründung des erfolgsverwöhnten Vereins, ist ein Journalist verantwortlich. Genau genommen waren es 2 Journalisten. Der erste nennt sich Michael Ramstetter und ist seines Zeichens zum Zeitpunkt der Affäre Kommunikationschef des ADAC. Der ehemalige geschäftsführende Redakteur des Klatschblatts Bunte aus Starnberg war zum Skandalzeitpunkt seit rund 6 Jahren für den Automobilclub tätig. Von vielen seiner dortigen Mitarbeiter soll Ramstetter weniger liebevoll als Rambo bezeichnet worden sein. Der mächtige Chefredakteur des ADAC-Sprachrohrs Motorwelt, damals und wahrscheinlich auch heute noch Europas größte Fachzeitschrift, ich weiß nicht, hast du da Zahlen? Weißt du das?
Wovon?
Von der Fachzeitschrift, ob die weiterhin so auflagestark sind?
Ich bin noch nicht mal im ADAC, kann ich dir leider nicht sagen.
Ja. Der Herr Ramstetter tat im November 2013 dann auf jeden Fall das, was man als integrer Journalist eben tut. Er fantasierte die Abstimmungszahlen der Leserwahl zum Lieblingsauto der Deutschen und tippte die weitaus beeindruckenderen Zahlen kurzerhand in das Word-Dokument.
Ist das jetzt eigentlich unprofessionell, dass wir die Zahlen nicht, dass wir danach fragen, ob die Zahlen nicht parat haben? Oder ist es ist auch gut spontan, das ist gut.
Ja.
Ist auch glaubwürdig.
Absolut, ich habe zumindest die Abstimmungszahlen, die gefälschten, parat. So wurden nämlich aus den überschaubaren 3.409 Stimmen für den VW Golf 34.299 Stimmen. Somit verzehnfachte Ramstedter umgehend das Abstimmungsergebnis für den Golf. Glaubhaft ist deiner Meinung nach in dem Fall eigentlich die Einzeltätertheorie?
Gut, also klar, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem VW-Dieselskandal. Da hieß es ja am Anfang auch, teilweise so ein einzelner Programmierer habe das selbstständig gemacht. Das war natürlich auch von Anfang an gar nicht denkbar, denn ich habe auch einen Freund, der da arbeitet, der das auch mitbekommen hat, der hat mir gesagt, dass diese Entwicklung von so einem neuen Auto und auch von so einem Motor funktioniert mit so einer Art Ampelmodell. Das heißt, wenn man in den Spezifikationen ist, jede Teileinheit muss sich ja an bestimmte Spezifikationen halten, damit das Ganze auch zusammengebaut werden kann. Hat so eine Ampel, grün heißt bei uns alles wunderbar, gelb müssen wir noch arbeiten, rot gibt zahlreiche Konflikte und diese Abgasgeschichte war immer rot. Und wenn natürlich etwas von heute auf morgen auf grün springt, ohne dass irgendeine andere Teileinheit davon betroffen ist, dann muss das natürlich Leuten auffallen und ist auch völlig klar, so ein Thermofenster, das überlegt sich nicht einfach ein Programmierer, das da reinzubauen. Das ist völlig klar, dass da mehrere Leute involviert waren. Inzwischen wissen wir ja auch durch viele Recherchen und durch die juristische Aufarbeitung, dass sehr viele Leute da involviert waren. Die Frage ist nur, wer wusste wann was, aber dass viele Leute involviert waren, das ist inzwischen klar. Ob das hier jetzt ein Einzeltäter war oder mehrere Leute Bescheid wussten, das weiß ich natürlich nicht, aber grundsätzlich gibt es natürlich Konstellationen, die sich leichter für Einzeltäter eignen. Also zum Beispiel Bestechlichkeit, ne? Also in der Einkaufsabteilung kannst du einen einzelnen Einkäufer einfacher bestechen, als wenn es Dinge sind, die mehreren Leuten auffallen müssten. Ich meine jedenfalls wie hier, ne? Also von der Stimmabgabe über die Auswertung bis zur Veröffentlichung sind ja mit Sicherheit mehrere Abteilungen, mehrere Menschen damit befasst und irgendwo muss es natürlich da auch mehreren Leuten auffallen, dass am Ende die ITler, die diese Stimmensammlung machen, über den Auswerter bis zu dem, der letztendlich den Text schreibt, irgendjemand muss ja auffallen, dass das irgendwie nicht miteinander korreliert. Also von daher glaube ich, dass das hier auch kein Einzeltäter war, aber beweisen kann man das natürlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Konstellationen und Delikte auch, die Einzeltäter bevorzugen. Es gibt natürlich gerade in Organisationen auch viele Delikte, die man einfach nur im wie auch immer gearteten Zusammenwirken und wenn es auch nur ein Wegsehen ist, dann verwirklichen kann.
Vielleicht begünstigt das hier auch ein bisschen, oder ist es begünstigt durch die Hierarchie in der Redaktion, dass er eben als Chefredakteur ganz oben das nochmal absegnen kann.
Absolut, das ist natürlich auch bei VW thematisiert worden. Wenn du natürlich eine Organisation hast, die streng hierarchisch organisiert ist, mit einer ganz klaren Top-Down-Organisation, wo Widerspruch schwierig ist, wo mit Strafe zu rechnen ist, ist natürlich schwierig. Das hatten wir teilweise bei VW. Es gibt zum Beispiel auch diesen bekannten Fall über den Ford Pinto in den USA in den 70ern. Der hat einen Konstruktionsfehler, wo viele Leute an Unfällen gestorben sind. Und da hieß es dann auch, okay, es ist einfach nicht, muss sagen, nicht geduldet, dass Leute da sagen, da stimmt was nicht, wir müssen es nochmal überprüfen. Das ist also von dem Unternehmen damals einfach nicht geduldet und weggedrückt worden, nicht? Und wenn du natürlich so eine Unternehmenskultur hast, dann ist es natürlich auch schwierig, sozusagen, dass Menschen aufstehen und sagen, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Das ist auch eine kulturelle Frage, klar. Aber ich glaube, da sind wir schon im sehr starken Veränderungsprozess. So diese Art von Organisationsführung ist heute eigentlich nicht mehr angesagt. Ich will damit nicht sagen, dass wir überhaupt gar keine Hierarchien brauchen, sondern aber ich glaube, dass eine andere Unternehmenskultur heute eigentlich schon vielfach angesagt ist und auch umgesetzt wird.
Der zweite Journalist im Bunde unseres Skandals und gewissermaßen Ramstedters Widersacher ist Bastian Obermeier. 2 Tage vor der großen Preisverleihung zum Lieblingsauto der Deutschen in der beachtlichen Schlosskapelle Allerheiligen Hofkirche in München am 16. Januar 2014 veröffentlichte dieser mit einem Kollegen eben jenen Artikel, der die Zäsur beim ADAC unwiderruflich begründen wird. Dem Artikel lässt sich das Dilemma entnehmen, das den ADAC dazu bewog, die Anzahl der Teilnehmer der Abstimmung zu erfinden. Ich zitiere dafür einmal aus der Süddeutschen Zeitung: Wenn Deutschland wählt, darf die Abstimmungsquote nicht nach Buxtehude aussehen. Vor allem nicht, wenn man, wie der ADAC ankündigt, dass die Auszeichnung die Meinung hunderttausender potenzieller Autokäufer widerspiegelt. Die offizielle Stimmzahl wird vom ADAC verschiedentlich mit 290.000 angegeben, die Wortwahl 290.000 Leser. In Wahrheit liegt die Zahl der gültigen Stimmen bei der Abstimmung für 2013 aber wohl bei etwa 76.000. Wo die anderen immerhin 214.000 Stimmen herkommen, der ADAC kann oder will es nicht erklären. Eine derart geringe Teilnahme hätte wohl kaum einen Ferdinand Piëch oder die zahlreichen weiteren Spitzenmanager der deutschen Autoindustrie in den Münchner Sakralbau bewegt, um sich und ihre Wagen feiern zu lassen. Wie also konnte der kleine gelbe Gott Ramstädter die Kontrolle über sein simples Manipulationssystem, also es scheint zumindest sehr simpel zu funktionieren, verlieren, indem er der Einzige war, der die Endergebnisse der Leserwahl zum Lieblingsauto der Deutschen kannte? Der Investigativjournalist Bastian Obermeier traf sich mit einem anonymen Hinweisgeber, der unter der Voraussetzung des gewährten Informantenschutzes vertrauliche Informationen an die Süddeutsche Zeitung weitertragen wollte. Das liest sich doch wie ein klassischer Fall von Whistleblowing.
Ja, ganz offenbar. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Was ist Whistleblowing eigentlich? Das kommt von to blow the whistle, also damit meinen Sie Schiedsrichter und auch englische Polizisten, die also gewisse Verstöße pfeifen. Da müssen wir auch unterscheiden, sagen externes, internes Whistleblowing. Hier haben wir also einen Fall von internem Whistleblowing, jemals aus dem Unternehmen bzw. aus dem Verein sagt also etwas, extern wäre jemand anderes. Jemand Externes sagt das. Und dass diese Aufklärung, diese Whistleblowers, dient natürlich auch der Vermeidung von Fehlern und der Verbesserung der Unternehmenspraxis. Ne? Und damit werden natürlich auch rechtliche Risiken minimiert, weil es sozusagen eine Abschreckung gibt durch Furcht oder Entdeckung, wenn man weiß, es gibt solche Whistleblower. Da gibt es natürlich ganz viele Probleme, also dass man auf der einen Seite Missstände aufdecken will, auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Loyalität seinem Arbeitgeber gegenüber empfindet. Also die Frage, kann man sowas anonym melden, weil viele Menschen haben natürlich auch Angst, wenn sie was melden mit ihrem Namen, dass es für sie Konsequenzen hat, wenn zum Beispiel diese Meldung zu nichts führt oder wenn es von Vorgesetzten gedeckt wird und so weiter. Und die Frage ist, ob Anonymität überhaupt rechtlich oder tatsächlich möglich ist. Technisch kann man ja heute viel zurückverfolgen und das führt uns zu der Frage, wie man solche Whistleblower, solche Hinweisgeber eigentlich schützen kann. Das ist im Moment eine ganz große Diskussion, wie man Whistleblowing institutionalisieren will und auch gesetzlich abbilden will. Also soll es eine Pflicht geben für Unternehmen, eine anonyme Hinweisgeberstelle zur Kanalisierung von Hinweisen einzurichten. So, und da gibt es eine sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie, die eben sagt, jedes Unternehmen oder bestimmte Unternehmen müssen so eine Hinweisgeberstelle für Rechtsverstöße einrichten. Nun kann aber die EU das nur für ihre Zuständigkeit machen. Das heißt, in dieser Richtlinie steht drin, dass man es für Verstöße gegen EU-Recht einrichten muss. Und es ist eine Richtlinie, das heißt, die muss man in deutsches Recht umsetzen. Das heißt, es obliegt dem deutschen Gesetzgeber, wie weit er das umsetzen will. So, und die Umsetzung muss bis Dezember 2021 passieren. Im Moment haben wir einen großen Streit darüber, soll es tatsächlich ins deutsche Recht so umgesetzt werden, dass wir sagen, es sind nur EU-Verstöße zu melden in so einer Hinweisgeberstelle, oder wollen wir es ausweiten, dass alle möglichen Rechtsverstöße dort gemeldet werden sollen? Das ist eine sehr große Diskussion in der Politik gerade, weshalb zweifelhaft ist, ob die Richtlinie überhaupt rechtzeitig umgesetzt wird, weil da bis jetzt noch keine Lösung in Sicht kommt, weil die Politik im Moment mit Corona sehr stark beschäftigt ist. Wenn Corona weg ist, sind wir im Wahlkampf. Und da gibt es sicherlich andere Themen, die mehr ziehen als so die Umsetzung von der Whistleblower-Richtlinie. Aber wir haben auch schon andere Fristen für die Umsetzung von EU-Richtlinien gerissen. So ist es also nicht. So, das ist also so eine, diese Diskussion, weil es für Unternehmen natürlich auch einen großen organisatorischen, finanziellen Kraftakt ist, sowas einzurichten, ist die Frage, für welche Unternehmen soll man das einrichten und soll man tatsächlich so ein, ich sag das jetzt mal so ein bisschen, jetzt bin ich abgelenkt, weil der da unten ohne Hose rumläuft. Das müssen wir rausschneiden. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Okay. Warte mal, wo war ich denn stehen geblieben? Und soll man tatsächlich so ein, ich sag's mal, Denunziantentum fördern, weil sowas natürlich auch missbraucht werden kann. So, das ist eine aktuelle Diskussion, die wir haben. Das ist aber auch für die Mitarbeiter natürlich schwierig, weil zum Beispiel eine Strafanzeige gegen den Arbeitgeber kann auch einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung sein. Ja? Da hat das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel ganz klar gesagt, was man für Schritte unternehmen muss, um auf der sicheren Seite zu sein. Man muss zunächst mal versuchen, seinen Vorgesetzten zu informieren, des Unternehmens intern zu klären. Und nur wenn sozusagen eine innerbetriebliche Klärung unzumutbar ist, also wenn es sich um besonders schwere Straftaten handelt oder wenn der Arbeitgeber selbst involviert ist, oder wenn man sich durch eine Unterlassung selbst Strafe machen würde, also bei Compliance-Officern, die eine Garantenpflicht haben, oder wenn der Arbeitgeber nicht für Abhilfe sorgt, dann kann man sich damit auch an die Öffentlichkeit wenden. Aber eben nur dann, und diese Problematik würde natürlich mit so einer Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie dann so ein Stück weit entschärft werden. Und es gibt halt auch nicht so viele Whistleblower im normalen wirtschaftlichen Bereich, klar im politischen und im militärischen Bereich, da kennt man das schon, ne? Julian Assange zum Beispiel oder jetzt die Chelsea Manning zum Beispiel, ne? Das sind bekannte Whistleblower, aber eben aus dem politischen, schrägstrich militärischen Bereich. So im wirtschaftlichen Bereich sind die überhaupt nicht bekannt. Ich meine, wer kennt Martin Porwoll oder Rudolf Schmenger oder so? Das sind eben Whistleblower, die im normalen wirtschaftlichen Bereich bekannt geworden sind. Das waren Fälle zum Beispiel bei der Commerzbank oder bei so einer Apotheke, die Krebsmittel gepanscht haben, das weiß man vielleicht noch. Bei der UBS gab es auch mal so einen Fall, wo es einen internen Whistleblower gab. Also da gibt es schon welche, aber eben nicht in dem Ausmaß wie in anderen Bereichen. Aber ja, hier muss man sagen, das ist ein klassischer Fall von Whistleblowing gewesen. Und ich glaube auch bis zum heutigen Tage ist es auch gar nicht bekannt, wer das dann da gesagt hat.
Ja, richtig, das fand ich auch so interessant, wie sicher das Netz oder beziehungsweise der Informantenschutz dann da in Medien und in dem Fall jetzt bei der Süddeutschen auch hält, da der Skandal ja trotz allem ziemlich große Wellen geschlagen hat und wie du sagst, bis heute kein Name bekannt ist.
Was ja auch gut ist,
Ja,
dass es dieses Recht gibt. Und
absolut.
da erinnert man sich ja auch immer gerne an den Spiegel-Skandal über diesen bedingt abwehrbereit Artikel, wo ja auch sagen, von Strauß im Wesentlichen initiiert, sagen, wie Adenauer sagt, ein Abgrund von Landesverrat da besteht. Und da hat man ja auch die Spiegelredaktion durchsucht, weil man eben die Quellen finden wollte. Und da konnte der Spiegel ja im letzten Moment, indem er sozusagen diesen Artikel, wo die Quellen drin standen, im Archiv an einer anderen Stelle versteckt hat, konnte man dem ja sagen, dem ausweichen, dass diese Quellen identifiziert werden. Und dann hat natürlich auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das illegal war, was auch völlig richtig ist. Also von
Ja.
daher das Recht der Journalisten, sozusagen ihre Quellen zu schützen, ist ein total wichtiges, essentielles Privileg da natürlich.
Der Namensvetter unseres investigativen Journalisten, Karl Obermeier, damals Hauptgeschäftsführer des ADAC und Ramstedters direkter Vorgesetzter, wurde unter anderem in der Woche vor der Preisverleihung von der Süddeutschen Zeitung über den Manipulationsverdacht beim Gelben Engel in Kenntnis gesetzt. Größenwahnsinnig gab dann also der Hauptgeschäftsführer auf der Verleihung preis, die Vorwürfe seien kompletter Unsinn. Er sprach von Unwahrheiten und Unterstellungen, einem repräsentativen Ergebnis der Wahl und im Hinblick auf den Süddeutsche Zeitung-Artikel von einem Skandal für den Journalismus. Eine Ironie des Schicksals, dass er mit dieser letzten Aussage recht haben sollte. Doch stammte der skandalöse Journalist eben gerade aus den eigenen Reihen. Dem Hochmut folgte also der Fall. Bereits 2 Monate später sind weder er, also der Obermeier, Ramstedter noch Peter Mayer, der zuvor seit 2001 Präsident des ADAC und damit oberster Verantwortlicher war, also keiner dieser 3 Herren ist dann einige Monate später länger im Amt. Es wurde entlassen und umstrukturiert. Ja, ich habe Scheiße gebaut, so Rambos kurzer Kommentar infolge seiner Entlassung. Die Computerspezialisten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte deckten auf, dass Ramstedter nicht nur an den Zahlen, sondern auch an der Rangfolge gedreht habe. So schaffte es ein BMW in die Top 5. Laut den Wirtschaftsprüfern wurde im Sinne einer gerechten Verteilung auf eine Diversifizierung der Automarken unter den Gewinnerfahrzeugen abgestellt und damit eine Verleihung mit möglichst viel automobiler Prominenz erreicht. Dieses Ziel lässt sich meiner Meinung nach nur mit viel Fantasie mit jenen des Idealvereins, von dem du vorhin gesprochen hattest, in Einklang bringen. Dem Einschnitt also folgte die Epoche der Compliance beim ADAC. So wurden große Aufwendungen getätigt, ein Compliance-Beauftragter ernannt und 2016 dann die ADAC Compliance Service GmbH aufgesetzt. Diese verbindet die drei Säulen nach der Umstrukturierung. Auf der einen Seite der Verein, dann die Stiftung und die Europäische Aktiengesellschaft ADAC. Wie kann Compliance in der neuen Struktur besser umgesetzt werden, Daniel?
Compliance natürlich jetzt in aller Munde durch diese Wirecard-Geschichte. Und da haben wir auch das Finanzmarkt-Integritätsstärkungsgesetz, was gerade in der Diskussion ist, FISG, das jetzt verabschiedet werden soll, wo es ja auch einige Änderungen da geben soll. Was ist Compliance eigentlich? Das heißt Regeltreue. Also da geht es darum, dass Unternehmen Regeln einhalten. Auf der einen Seite natürlich die gesetzlichen Regeln, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Rechtsverordnungen sind, Gesetze, Verwaltungsakte, was auch immer. Und auch die selbstgegebenen Richtlinien, ne, was man zum Beispiel an Geschenken annehmen darf oder andere Richtlinien, die das Unternehmen sich eben selber gibt. So. Und Compliance bedeutet, und Compliance Management bedeutet, dass man im Unternehmen ein System etabliert, was eben sicherstellt, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter regelkonform handeln. Und diese Auftrennung, die der ADAC da gemacht hat, die war schon lange nötig und überfällig. Schade, dass man erst so einen Manipulationsskandal haben muss, um sowas zu erkennen. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Verharrungskräfte in solchen großen Organisationen immer. Also der Vorteil an der Struktur jetzt ist natürlich, dass man verschiedene Einheiten hat, die eigene abgegrenzte Bereiche haben und die jeweils eigene Risikoprofile haben, die man jetzt besser einschätzen und überwachen kann. Denn sagen, eine Risikoanalyse ist immer eine der grundsätzlichen Voraussetzungen für so ein Compliance-Management-System. Man muss also gucken, was sind meine eigenen individuellen Risiken, die muss man kategorisieren, gewichten, die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die gegenseitigen Abhängigkeiten analysieren, muss gucken, was ist das für ein Unternehmen oder für einen Verein, wie groß ist der, welche Branche, an welchen Orten ist der, gab es in der Vergangenheit Vorkommnisse. Das ist natürlich einfacher, wenn man das ein bisschen aufgliedert. Wir haben jetzt eine profitorientierte SE, also eine europäische Aktiengesellschaft, die bietet für jedermann mobilitätsorientierte Leistungen an. Also die hat so 30 Tochterunternehmen, die Versicherung, Finanzdienstleistungen, Autovermietung und so weiter. Dann haben wir den gemeinnützigen Verein, der bietet Mobilitätsleistungen für die Mitglieder an. Der Klassiker, das Abschleppen. Ne? Also niemand ist ja im ADAC, weil er sagen, einen Test lesen will, das kann man auch woanders, sondern die Leute gehen ja in den ADAC, muss man echt sagen, um im Notfall abgeschleppt werden zu können und dass man dann Pannenhilfe kriegt. Und wir haben die gemeinnützige Stiftung, da werden so Themen wie Mobilitätsforschung beackert, Luftrettung, Motorsport, Förderung, solche Sachen eben. Und diese Thematik, das ist im Grunde genommen, die kennen wir auch schon aus dem Bereich Profifußball in der Bundesliga, da ist es ja auch so, das sind alles Vereine und die haben eben das schon mal gesagt, von der Struktur her sind die eigentlich auf so große wirtschaftliche Aktivitäten und gar nicht ausgerichtet. So. Und das heißt, so Compliance-Management-Systeme lassen sich im Verein nur anders, schrägstrich schwieriger implementieren. Und deswegen ist es so, dass nicht nur deswegen, auch aus anderen Gründen, aber die Vereine diese Lizenzspielerabteilungen ausgegliedert haben. Das heißt, was ich ja, Bayern München ist es eine Aktiengesellschaft zum Beispiel. Das heißt, es gibt den FC Bayern München e.V., das ist ein Sportverein, da gibt es auch Tischtennis und Volleyball, was weiß ich nicht noch alles. Und es gibt eben auch diese Profi-Lizenzspieler-Abteilung, das ist eine eigene Aktiengesellschaft, die hält eben mehrheitlich der Bayern München eingetragene Verein. So, und das heißt, man kann dann in dieser Aktiengesellschaft ein ganz anderes Compliance-System unterbringen als im Verein. In einem Verein für Tischtennis und Volleyball brauche ich kein großes Compliance, aber wenn es um Transfergeschäfte im Millionenbereich geht, wenn es um, sagen, ein Stadion geht, was bewirtschaftet werden muss, wenn es da um, ja, muss ja schon so sagen, Milliardensummen im Profifußball geht, da braucht man natürlich eine ganz andere Schlagkraft und Organisation innerhalb dieser Sachen. Von daher ist es schon sinnvoll, dass man das aufteilt und dass man eben da auch unterschiedliche Rechtsformen nimmt, die eben auch unterschiedliche Möglichkeiten bieten, diese Regeltreue zu kontrollieren.
Die Umstrukturierung scheint auch noch rechtzeitig vonstatten gegangen zu sein, da trotz der Vertrauenskrise die Mitgliederzahlen bis heute ansteigen. Die für die meisten Mitglieder vermutlich repräsentative Meinung über den ADAC ließe sich mit den folgenden Worten einer befragten Münchnerin gut zusammenfassen. Ja, ich denke mal, im Prinzip von der Leistung her sahen sie ja trotzdem gut. Dennoch wurden vermehrt Stimmen laut, die den Vereinsstatus in Frage stellten. Aber sind es lediglich die Steuereinsparungen, die den Club dazu bewegen, seinen ideellen Status gegen den Vorwurf der wirtschaftlichen Vermischung zu verteidigen? Wirtschaftsjurist Michael Adams kritisiert unter anderem mangelnde Transparenz und Kontrolle innerhalb dieser Organisationsform. Im Jahr 2017 entschied dann letztendlich das Amtsgericht München, dass die Vereinsmeierei im ADAC weiterhin betrieben werden darf. Wie wurde das Urteil eigentlich begründet?
Also ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber es ist natürlich schon eine Leihe. Es ist natürlich schon ein professioneller Podcast hier und so weiter. Aber wir wollen es auch ein bisschen spontan halten. Nein, also es ist so, dass wir in der Tat beim ADAC und auch mal bei Bayern München so Anträge beim Vereinsregister haben, dass das eigentlich aus dem Vereinsregister entfernt werden muss, weil es eigentlich doch hauptsächlich der wirtschaftlichen Zweckerzielung dient. So und so. Diese Vereine dürfen dann nicht im Vereinsregister drinstehen. Das ist bis jetzt immer abgelehnt worden, weil man gesagt hat, naja, es gibt dieses Nebenzweckprivileg. So. Ich hatte das schon gesagt, diese normalen Vereine, die wir in unserer Vorstellung haben, wenn wir vom Verein sprechen, der Idealverein, der muss eben nicht steuerbegünstigt sein, aber er darf nicht in erster Linie wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ja? Also der normale Verein muss irgendeinen Zweck haben, den er verfolgt. Dafür braucht er natürlich auch irgendwie Geld. Das realisiert er im Regelfall entweder aus Spenden oder aus Mitgliedsbeiträgen. Aber er kann eben auch zur Erreichung seiner ideellen Ziele unternehmerische Tätigkeiten entfalten. Also zum Beispiel Tochterunternehmen wirtschaftlich betreiben, die Profite erzielen, solange die diesem nicht wirtschaftlichen Hauptzweck untergeordnet sind und diesem und diese Profiterzielung bei den Tochtergesellschaften zur Erreichung des Hauptzwecks dienen. So, das hat der BGH mal entschieden in den 80ern. So. Und so argumentiert man eben jetzt hier, eben bei Bayern München. Na nein, es geht hier gar nicht darum, dass wir hier Hunderte von Millionen umsetzen, vielleicht sogar Milliarden, sondern der Sport steht im Vordergrund. Beim ADAC auch, Mensch, hier dienen noch die Mobilitätsdienstleistung für die Mitglieder im Vordergrund, nicht eben Geld zu verdienen. So. Also Vereine dürfen unternehmerisch tätig sein, vorausgesetzt, das ist nicht der Hauptzweck. Aber trotzdem ist das natürlich, sagt der gesunde Menschenverstand, das ist schon schwierig, auch wenn es rechtlich zulässig ist. Ne? Also wenn wir so große Vereine haben, auch zum Beispiel die AWO, wo wir jetzt diese Riesenskandale hatten. Das Problem ist eben diese Rechtsform des Vereins, die ist wenig professionalisiert und ist halt auch nicht Gegenstand rechtspolitischer Weiterentwicklung, wie zum Beispiel die GmbH oder die Aktiengesellschaft, ne? Wo es immer, sage ich jetzt mal, Best Practices gibt, die neu gesetzlich umgesetzt werden, wo es durch Skandale getrieben, Wirecard und so weiter, gesetzliche Änderungen gibt, wo es viel Rechtsprechung gibt, die das weiterentwickelt und die
Wurde das nie
deswegen.
angepasst
Bitte?
im Laufe der Jahre?
Was?
Das Vereinsrecht wurde das nie
Doch, aber ich sage
angepasst?
nicht in dem
Ja, ja.
in dem Maße, wie das GmbH und das
Ja.
Aktiengerecht aktuell angepasst sind. Ne? So, und das heißt also, solche Vereine sind eben, gerade wenn sie eine große wirtschaftliche Betätigung haben, sehr viel anfälliger. Was man eben auch an den ganzen Skandalen in Sportverbänden sieht. Ne? Ich sage jetzt mal als Beispiel DFB, da reiht sich ja auch eine Geschichte an die andere. Das liegt sicherlich auch an den handelnden Personen, aber auch an den eben begünstigenden Strukturen, weil es eben in so einem Verein eine effektive Kontrolle zu etablieren nicht gerade einfach ist. Und es gibt halt auch dieses Dogma in dem sogenannten dritten Sektor. Also der erste Sektor ist Staat, zweiter ist Wirtschaft, dritter ist diese NPOs, die Non-Profit-Organisationen. Wer Gutes tut, braucht nicht kontrolliert zu werden. Aber dieses Dogma, was schon 40 Jahre alt ist, 40, 50 Jahre alt ist, das ist eigentlich total überholt, weil wir wissen, dass auch in Vereinen und in NPOs, also Non-Profit-Organisationen, dieses sogenannte Principal-Agent-Problem besteht. Das heißt also, wir haben Prinzipale, denen das Ganze gehört, die Mitglieder, die das aber nicht selber leiten, sondern die Manager im Verein haben, die den Verein leiten. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man die eigentlich kontrollieren? Denn es gibt ja eine Informationsasymmetrie. Ich als normales Mitglied habe gar nicht die Informationen, die das Management hat. Das heißt, das Management kann Eigennutz maximierend da handeln. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben diese Selbstständigkeit, diese eigennutzmaximierenden Handlungen des Managements gegen den Verein bzw. seine Mitglieder versuchen kann zu relativieren, indem man eben eine Kontrolle einführt durch zum Beispiel ein Compliance-Management-System oder so. Wenn man aber zu viel kontrolliert, dann wirkt das natürlich advers auf sehr gute Manager, die sich eben nicht so stark kontrollieren wollen. Es gibt dann die Möglichkeit zu incentivieren, dass man sagt, wenn du dich konform verhältst mit den Interessen des Vereins und der Mitglieder, dann bekommst du wirtschaftliche Anreize. Das ist natürlich bei Non-Profit-Organisationen schwierig, denn die Leute gehen ja dahin nicht, weil sie viel Geld verdienen wollen, sondern weil sie meistens andere Intentionen haben, sonst können sie auch in die Wirtschaft gehen. Und das Dritte ist eben, dass man sagt, naja, man setzt auf Vertrauen, so eine intrinsische Motivation, Vertrauen dir, dass du sozusagen das Beste für den Verein und die Mitglieder machst. Und das ist natürlich Wenn man eine Rechtsform hat, wie den Verein, der seine Kontrollen nicht gerade befördert, und wenn wir eben in einem, gerade auch bei großen Verbänden, in einen Bereich von großen wirtschaftlichen Betätigungen kommen, dann ist natürlich auch, und wirtschaftliche Interessen spielen dann bei den handelnden Personen eine gewisse Rolle bei der Motivation, wird es natürlich dann irgendwo schwierig. Und da muss man rechtspolitisch eigentlich ran, das ist auch in der Rechtswissenschaft klar, nur eben eine politische Umsetzung ist da noch nicht in Sicht.
Ja, solange Thomas Müller dem FC Bayern die Treue hält, wird da zumindest keine Kontrolle notwendig sein. Und solange der Kernleistung Pannenhilfe mit herkömmlichem Engagement beim ADAC nachgekommen wird, scheinen die Mitglieder ihrem Verein auch die Treue zu halten. Weniger von Gemeinnützigkeit als vielmehr von Eigennutz getrieben, wurden unter anderem die Rettungshubschrauber zweckentfremdet, um damit wieder einmal bei dem scheinbar favorisierten Fortbewegungsmittel dekadenter Führungspersönlichkeiten angekommen zu sein. Die Kapriolen der Funktionäre, die als Skandälchen im Zusammenhang mit der Manipulationsaffäre ans Licht kamen, veranschaulichen einmal mehr die mangelnden Kontrollmechanismen. So haben sich Präsidiumsmitglieder mit dem Hubschrauber unter anderem nach Haus chauffieren lassen, oder es sind der Sohn einer Geschäftsführerin und dessen Kumpel kurzerhand mit einem ADAC-Ambulanzjet in ihren Ägyptenurlaub gereist, nachdem sie ihren regulären Flieger verpasst hatten. Wie praktisch übrigens, auch wenn hier womöglich freie Kapazitäten genutzt wurden, förderlich für die Glaubwürdigkeit war es gewiss nicht. Der ADAC, Verbraucherschützer, Milliardenkonzern, Lobbyist. Ein Verein mit auf der einen Seite zutiefst loyalen Mitgliedern, die sich ehrenamtlich in den Regionalvereinigungen, den tatsächlich sogenannten Gauen, engagieren. Wusstest du das, dass sie sich so nennen?
Nee,
Ich hatte tatsächlich die Begrifflichkeit für nicht mehr so en vogue.
nee, also die Begriffe, die hatte ich auch in einer anderen Zeit zugeordnet, ja.
Auf der anderen Seite mit solchen Mitgliedern, die allein darauf vertrauen möchten, auf der Familientour nach Südfrankreich jederzeit auf die gelben Engel setzen zu können. Hast du den ADAC mal beansprucht?
Nee, ich bin auch kein Mitglied des
Wenn das
ADAC. Ich habe
sagt,
das
so.
den auch nie beansprucht. Ich weiß nur, dass der, dass das hatte ich mir so überrascht, dass du gesagt hast, die Mitgliederzahlen steigen, weil nach dem ADAC-Skandal sind sie ja richtig in den Keller gegangen.
Danach, kurz danach, ja doch, aber sie sind dann wieder angestiegen und ich glaube im letzten Jahr ein bisschen rückläufig gewesen, das hatte ich vorhin noch gelesen, ganz aktuell, und das wurde ein bisschen auf die Corona-Krise geschoben oder auch auf den demografischen Wandel und den Wandel des Statussymbol Auto. Letztendlich gibt es aber bei all den Mitgliedern gibt es ein verbindendes Moment, das in dem Zitat eines Präsidiumsmitglieds zusammengefasst werden kann. Unter der gelben Marke bekomme ich alles verkauft. Die Marke ADAC also, ein ausschweifendes Produktportfolio und die Frage Mitglieder oder Kunden. Das Vereinsrecht war nach Sicht des Reichstagsabgeordneten Arthur Stadthagen ersonnen worden für Skat-, Kegel-, Rauch- und Saufvereine. Das war dann im Jahr 1896 und klingt ja auch nach viel Spaß in den Vereinen. Edda Müller, Korruptionsexpertin und zum Skandalzeitpunkt Vorsitzende von Transparency International Deutschland, unterstützte den ADAC-Reformprozess und die ganze Umstrukturierung darauf folgend als Beiratsmitglied. Persönliches Fehlverhalten hat selten rein individuelle Ursachen, sagte Müller. Es gedeiht immer dann, wenn ein fruchtbarer Nährboden vorhanden ist. Sind die Funktionärstrukturen besonders anfällig für Korruption? Würdest du so weit gehen?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Man muss ja nochmal, aber auch nur mit einem Satz, Vereinsstrukturen in solch großen wirtschaftlichen, also ja nicht wirtschaftlichen Vereinen, aber in solchen Vereinen, die ihr Nebenzweckprivileg so stark ausleben, sind diese Vereinsstrukturen dafür nicht gemacht. So, also, aber es liegt natürlich eben auch an den handelnden Personen. So, wenn wir uns jetzt mal diese Vereine und Verbände angucken, dann ist es oft so, dass die Leute, die da in führenden Positionen sind, nicht wie in der freien Wirtschaft eine Managerlaufbahn durchlaufen haben, in mehreren Unternehmen waren, mehrere unterschiedliche Verantwortlichkeiten hatten, eine entsprechenden beruflichen Hintergrund haben, sondern das sind oftmals Funktionäre bzw. Leute, die eine Sportlerlaufbahn hinter sich haben, die also als Funktionäre in diesem Konstrukt groß geworden sind, dort über ein entsprechendes Netzwerk verfügen oder eben die als Sportler erfolgreich waren und dann nach ihrer aktiven Zeit in so Sportverbände wechseln, in irgendwelche Positionen, die aber eben dann in solche verantwortungsvollen Positionen kommen, ohne eigentlich den Background von der Ausbildung zu haben oder auch die Erfahrung, sondern die haben einen anderen Hintergrund, was
aber
ja
schon
auch.
Schon die fachliche Expertise, das ist ja auch von Vorteil. Also,
ja, absolut. Also,
thematisch zumindest.
Ja, absolut. Also, wenn du dir einen Fußballverein anguckst, ist es sicherlich total wichtig, dort einen Vorstand Sport zu haben, völlig klar. Aber natürlich in diesen Vereinen und Verbänden ist es eben so, dass die Quote an Funktionären oder an besonders Sportverbänden, an ehemaligen Sportlern eben besonders groß ist, weil man die auch irgendwo, ich sage das jetzt mal ganz klar, so versorgen muss. Ja, das ist dann eben so. Und dann hast du eben Leute, die von der Branche eine Top-Ahnung haben. Also keine Ahnung, ja, vom Biathlon, auch wieder ein aktuelles Beispiel, kennen die sich total super aus. Die wissen, wer 1986 die Biathlon-Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Ja,
aber von Korruptionsprävention haben die dann nicht so viel Ahnung. So, und dann kommt es halt zu solchen Fällen, als bei wirtschaftlichen Unternehmen, wo sagen die Fluktuation größer ist, im positiven Sinne, wo die Leute dann schon mehr sensibilisiert sind für solche Themen. Und das hat natürlich, das wirkt sich dann dementsprechend natürlich dann auch aus. Ne? Also es sind ja hanebüchene Geschichten, wenn man sich das anhört. Also jetzt nicht nur, also wo man sagen muss, dass da müssen alle Alarmglocken bei jedem klingeln, ne? Also ein Ambulanzschild vom ADAC zu benutzen oder ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass es dass ein großer Fußballfunktionär, den hat man dann, der kam von irgendeiner Veranstaltung, hatte dann eine sehr teure Uhr irgendwie im Gepäck und dann meinte, ach, hat er gar nicht gesehen, das war in so einem Geschenkpaket mit, ja, na, also ich meine, das ist, also,
kann ja passieren.
So, ne, klar, es kann viel passieren, jetzt beim DFB haben wir auch wieder eine Diskussion, da hat ja irgendwie der Generalsekretär, wenn ich das richtig erinnere, da seine Wikipedia-Seite auf Kosten des DFB da überarbeiten lassen, um da irgendwelche kritischen Sachen rauszustreichen, also das sind Sachen, ne, ich meine, ich kann es auch verstehen, aber also menschlich, aber aus einer professionellen Blickwinkel geht das nicht und da müssen eigentlich auch alle Alarmglocken dann schrillen, aber man sieht es eben, dass wir eben in solchen Verbänden auch, ich will jetzt nicht sagen überproportional häufig, aber doch mit einer sehr großen Regelmäßigkeit solche Skandale sehen.
Ein Problem ist auch, also strukturell wahrscheinlich bedingt, dass die Trennung zu den Nebenzweck-Tochtergesellschaften, von denen du erzählt hast, sich nicht in aller Schärfe vollzogen hat im ADAC, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, was auf der einen Seite, was ich auch sehr sympathisch finde, dass sie eben ihrem Verein und im Vorstand da auch sehr lange die Treue halten können, so auch der vorhin schon genannte Peter Meyer, der langjährige Präsident des ADAC, der den Club eben nach 13 Jahren im Zuge des Skandals verlassen musste. Dieser eben war gleichzeitig auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ADAC Schutzbriefversicherungs AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates der ADAC Autoversicherung AG. Also es klingt ja schon nach einer sehr figelinschen Angelegenheit und dann ist da auch noch das große Problem mit der Doppelfunktion von ADAC-Vertragsanwälten. Das führt dann doch zwangsläufig zu Interessenkonflikten, nicht?
Ja, also Interessenskonflikte an sich, ja, sind ja, sag ich mal, weder schlimm noch ungewöhnlich. Interessenskonflikte gibt es überall in Vereinen, genauso wie in Unternehmen. Natürlich auch besonders in der Politik. Das haben wir jetzt ja gerade bei der CDU, sehen wir das, bei den Maskenthematiken, bei der Maskenbeschaffung, auch bei der Frage, da haben sich auch Leute von Aserbaidschan möglicherweise in irgendeiner Art und Weise finanzieren lassen. Ich will das jetzt hier nicht ausweiten. Auf jeden Fall, Interessenskonflikte gibt es überall. Interessant ist, was ein Interessenskonflikt ist. Da gibt es keine einheitliche Definition für. Es gibt eine schöne Definition aus dem Medizinbereich, die ja sagen, Interessenskonflikt ist eine Gegebenheit, die ein Risiko schaffen, dass das professionelle Urteilsvermögen oder das professionelle Handeln, das sich auf ein bestimmtes Interesse beziehen muss, durch ein sekundäres, also ein anderes, meist finanzielles Interesse unangemessen beeinflusst wird. Ne? Das eigentlich fasst das ganz gut zusammen. Rechtlich gehen wir auch unterschiedlich mit solchen Interessenskonflikten um. Grundsätzlich muss ein Interessenskonflikt erstmal transparent gemacht werden. Dann gibt es teilweise auch rechtliche Konsequenzen, zum Beispiel bei, du hast die Anwälte erwähnt. Ne, die Anwälte haben zum Beispiel ein gesetzliches Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten. Das dürfen sie nicht. In Gremien ist teilweise angeordnet rechtlich, dass das Stimmrecht dann ruht, wenn man selbst davon betroffen ist. Aber teilweise reicht eben auch nur, sozusagen einen Interessenskonflikt transparent zu machen. Ne? Also es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Konflikten, die auch sagen, keinen großen Einfluss haben, weil es entweder, wenn es jetzt um Unternehmen ist, das Unternehmen nur geringfügig tangiert oder weil es gleichgerichtete Interessen man, sind, die man einfach nur, wo man sich quasi dranhängt, aber trotzdem für einen finanziell was dabei rausspringt, persönlich. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Art von Interessenkonflikten, auch von abgestuften Dingen, die rechtlich auch unterschiedlich behandelt werden, aber grundsätzlich klar sind Interessenskonflikte nie gut. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir teilweise auch eine sehr starke Überregulierung haben. Bei Aufsichtsräten zum Beispiel ist ja so, Aufsichtsräte arbeiten ja nur nebenamtlich und kriegen eine Aufwandsentschädigung. Und da haben wir es überproportional häufig, dass sie gleichzeitig noch Beraterverträge mit dem Unternehmen haben. Ne? Und dann haben wir inzwischen eine sehr starke schon Überregulierung dahingehend, dass solche Beraterverträge im Grunde genommen ungültig sind, wenn nicht ein sehr starkes formalistisches Verfahren zur Genehmigung, vorherigen Genehmigung von solchen Verträgen eingehalten wird. Und in anderen Fällen begnügt man sich quasi mit einer bloßen Meldung. Übrigens, ich habe ja auch einen starken Interessenskonflikt. Ne? Also das ist schon sehr unterschiedlich rechtlich geregelt, weil es eben auch unterschiedlich, ganz unterschiedliche Art von Interessenskonflikten gibt. Aber natürlich, wenn man auch gerade innerhalb von einer Organisation mehrere Hüte aufhat, ist das quasi immer unvermeidlich.
Ja, schwierig. Um zum Ende nochmal auf unseren eigentlichen Protagonisten Rambo Ramstetter zurückzukommen. Ein Zitat des ebenfalls tiefgefallenen Napoleon Bonaparte: Vorstellungskraft regiert die Welt, anscheinend aber auch teilweise nur temporär. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.
Ja, vielen Dank, Sophia. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bin auf unser nächstes Thema gespannt. Und ich freue mich, wenn Sie und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Ich mich auch. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today. Are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose.